Fall 40 aus der Koansammlung Eiserne Flöte. Ein Mönch fragte Seppo Gison: Wenn der alte Fluss des Zen ausgetrocknet und kein einziger Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dann dort sehen? Seppo antwortete: Da ist das grundlose Wasser, das du nicht sehen kannst. Der Mönch fragte weiter: Wie kann man dieses Wasser trinken? Seppo antwortete: Man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Dieser Mönch kam später zu Joshua und berichtete ihm von dem Gespräch, woraufhin Joshua bemerkte: Wenn man das Wasser nicht mit dem Mund trinken kann, kann man es auch nicht durch die Nase einatmen. Darauf wiederholte der Mönch seine erste Frage: Wenn der alte Fluss des Zen ausgetrocknet und kein einziger Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dann dort sehen? Joshua antwortete: Das Wasser wird bitter schmecken wie Chinin. Was geschieht dem, der dieses Wasser trinkt? Wollte der Mönch wissen. Er wird sein Leben verlieren, lautete die Antwort. Als Seppo von dieser Unterhaltung hörte, bezeugte er Joshua seine Anerkennung, indem er sagte: Joshua ist ein lebender Buddha. Ich sollte in Zukunft keinerlei Fragen mehr beantworten. Von dieser Zeit an schickte er alle Neuankömmlinge zu Joshua. Die Frage jetzt an euch, ob ihr dieses Gefühl kennt, dass der alte Fluss des Zen ausgetrocknet ist, dass kein Tropfen lebendiges Zen-Wasser mehr da ist. Ob ihr dieses Gefühl kennt. Darauf komme ich gleich noch weiter zurück, auf dieses Gefühl. Und bitte euch mal, sich in dieses Koan hineinzuversetzen. Das ist ja bei jedem Koan sinnvoll, dass man sich direkt selbst in die geschilderte Situation begibt. Nehmen wir also mal an, ihr seid ein Zen-Schüler oder eine Zen-Schülerin, die regelmäßig zum Doksan bei diesem Zen-Meister Seppo geht. Das muss ja nicht im alten China sein, das kann ja auch jetzt sein. Und wir nehmen jetzt eine Zen-Schülerin. Wenn ich mich heute mal umschaue, sind sowieso sehr viel mehr Frauen hier als Männer, also bleiben wir bei einer Zen-Schülerin. Es gibt natürlich auch Zen-Lehrerin. Wir haben ja auch Regina hier als Zen-Lehrerin. Also dabei bleibe ich aber, jetzt sage ich immer Zen-Lehrer, aber ich sage Zen-Schülerin, damit es ein bisschen übersichtlich bleibt. Also nehmen wir eine Zen-Schülerin. Und die geht also zum Doksan. Jahrelang übt sie schon Zen. Am Anfang war sie hoch motiviert, begeistert. Ein ganzes Selbstbewusstsein hat sich verändert, seitdem ich Zen übe. Ich bin besser drauf, ich komme besser zurecht mit meinem Leben, ich weiß, worauf es ankommt. Und nach ein paar Jahren wird es immer so ein bisschen trüber, lahmer. Sie hat das Gefühl, sie kommt nicht mehr so richtig voran. Es gibt keine Fortschritte mehr, keine neuen Erfahrungen, immer das Gleiche. Die anderen fahren nach Gomera oder Malediven und ich sitze bloß beim Zen rum oder die anderen machen irgendwelche Selbsterfahrungsworkshops und haben tolle Erfahrungen. Im Zen passiert nichts. Irgendwas ausgetrocknet. Sowas, so eine typische Zen-Krise. Und wenn ihr jetzt verstanden habt, Sinnkrise, dann macht das auch Sinn. Es kann sich nämlich zu einer richtigen Sinnkrise auswirken. Dieses Gefühl: Was bringt mir Zen überhaupt? Auch der Mönch in diesem Koan sagt ja, dass bei ihm der alte Fluss des Zen ausgetrocknet ist. Vielleicht geht es diesem Mönch genauso wie dieser Zen-Schülerin und er hat eine Zen-Krise. Es kann aber auch sein, Und ich war damals ja nicht dabei, ist ja schon 1000 Jahre her, aber es kann auch sein, dass der Mönch was ganz anderes sagen will. Er könnte auch sagen, es könnte auch eine Situation sein, dass er zu dem Seppo hingeht und sagt: Hey Meister, ich habe lang genug Zen geübt und jetzt habe ich es erreicht. Mein Gedankenfluss ist ausgetrocknet. Ich habe den absoluten, endgültigen Durchbruch erlangt. Oder wie das im Preisgesang vom Hakuin heißt, im Preisgesang des Zen: Ich habe den einmaligen Sitz vollendet. Und jetzt ist in meinem Geist kein einziger ich-bezogener Gedankenfetzen mehr. Und jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das ist gar nicht so selten, dass Zen-Schülerinnen und Zen-Schüler so etwas denken. Also ich hatte schon mal eine Schülerin, das ist allerdings schon einige Jahre her, die erst ein paar Wochen geübt hatte und dann zu mir kam, zum Doxer und sagte: So, ich bin erleuchtet und ich brauche das nicht mehr. Und wunderbar, habe ich gedacht. Ist ja interessant, aber sowas gibt es eben. Und in Klöstern war und ist das offensichtlich auch eine häufige Situation, dass man den Eindruck hat: So, jetzt habe ich es endgültig erreicht. Viele Koan berichten darüber. In vielen Koan ist die Situation da, dass ein Mönch zu dem Meister sagt: So, jetzt habe ich es. Zum Beispiel auch in dem Fall 49 des Higikan Rokko, das ist eine andere berühmte Koan-Sammlung, auch wieder mit dem Zen-Meister Seppo, allerdings zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, als Seppo schon sehr lange ein sehr berühmter Zen-Meister war. Er hatte, soll über 1500 Mönche in seinem Kloster gehabt haben, also ein berühmter Zen-Meister. Und in dem Fall, in dem Koan, ist es so, dass Sancho, auch ein späterer Zen-Meister, zu Seppo sagt, also lautet das Koan: Sancho sagt zu Seppo: Der goldene Karpfen ist aus dem Netz heraus. Sag mir, von was wird er sich nun ernähren? Also erstmal toll, diese faszinierende, diese Bildersprache. Übersetzt heißt das: Ich bin ein toller Hecht, also ein toller Karpfen. Ich bin ein toller Hecht, würde man in Deutschland sagen. Ich habe mich vollkommen aus dem Netz der Vorstellung und Trübung des Geistes befreit. Was ist nun für mich zu tun? So geht er hin zu dem Seppo im Doksan und Seppo antwortet dann: Ich werde es dir schon sagen, wenn du aus dem Netz heraus bist. Das heißt, übersetzt, von wegen, du bildest dir nur ein, dass du dem Netz der Verstrickung entschlüpft bist. Allein schon, wie du die Frage stellst, macht klar, da bist du noch gar nicht. Wenn du wirklich so weit bist, dann fragst du nicht mehr, von was du dich ernährst. Und ernährst ist ja gemeint, diese, von was man seine Kraft zieht. Wenn du wirklich diesen ominösen großen Durchbruch erlitten hast, dann fragst du dich nicht mehr, was du zu deiner geistigen Nahrung brauchst. Naja, aber Sancho ist hartnäckig und sagt: Der berühmte Lehrer von 1500 Mönchen findet kein Wort dazu zu sagen. Aber Seppo wimmelt ihn ab und sagt dann: Ich bin der erste Abt hier und habe viel zu tun. Es geht, glaube ich, nicht um den großen Abt, sondern es geht darum, dass er einfach ihn abwimmelt. Und er hat ja auch unserem Ausgangskorn hat er ja auch gesagt, er will sich nicht mehr äußern. Was hat er nochmal gesagt? Was noch mal eben? Er hat gesagt: Ich will in Zukunft das Joshu überlassen und mir selber nichts mehr, keine Fragen mehr zu beantworten. Und deswegen wimmelt der Sancho auch ab. Manchmal denke ich im Doksan auch, dass ich Fragen nicht beantworten sollte. Nicht, weil ich irgendwie euch was Böses tun will, sondern oft ist es ja so, dass wenn man Fragen beantwortet, manchmal euch mehr durcheinander bringt, als euch hilft. Ich werde es natürlich trotzdem weiterhin machen, aber ihr müsst immer wissen, jede Frage, die ich beantworte, kann wieder zur Verwirrung führen. Das ist eben so. Und weil wir dann immer wieder Vorstellungen entwickeln. Wenn ich irgendwie sage, es ist so, dann denkt man: Ah ja, es muss so sein. Und es ist wieder eine Vorstellung. Aber zurück zum Koan. Ich glaube, dass das Wahrscheinlichste ist, dass dieser Mönch in unserem Koan hier, dass der einfach neugierig ist. Er hat von der Erleuchtung gehört und möchte nur wissen, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwann oder wenn Frau irgendwann über die gewöhnliche Zen-Übung hinaus ist. Und gewöhnlich habe ich hier geschrieben mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die gewöhnliche Zen-Übung ist natürlich schon die Frage, was ist eigentlich eine gewöhnliche Zen-Übung? Gibt es auch eine ungewöhnliche Zen-Übung? Also dieser Mönch hat das Gefühl oder möchte wissen, vermute ich, was ist denn nun, was passiert denn dann nun, wenn man irgendwann mal so weit ist? Wenn man keine Gedanken mehr hat an, oder die Gedanken nicht ständig um dieses Ich, mein, mir, mich, was betrifft mich nun mal, wenn man sich ständig darüber nachdenkt. Was passiert denn dann? Und so nimmt der noch junge Zen-Lehrer Seppo nimmt die Mühe auf sich in diesem Koan und belehrt den Mönch. Und wir alle hier und die Zen-Schülerin, die wir jetzt mal so fiktiv angenommen haben, auch, die, ich habe das ja so gesagt, die vom Zen gefrustet ist, wir alle profitieren davon, wie Seppo das erklärt. Denn Seppo sagt, das, was man dann oder da sehen kann, wenn es keine Vorstellung und Trübung des Geistes mehr gibt, ist grundloses Wasser. Eine unendliche Tiefe. Nichts, an dem man sich festhalten kann. Kein Geländer, keine Richtschnur. Und das grundlose Wasser, das kann man nicht einmal sehen. Es ist so grundlos, dass man es nicht sehen kann, weil es eben leer von jeder Bedeutung ist. Wir geben ja allem immer eine Bedeutung. Das muss jetzt so sein und wahrscheinlich ist das so und so und das hat dies und dies zu sagen und wenn jetzt das so und so ist, also immer auf uns bezogen, ganz schnell. Und das grundlose Wasser hat eben keine Bedeutung. Es ist einfach. Aber die Zen-Schülerin hat damit Schwierigkeiten. Sie hat das noch nicht verstanden, dass sie das Ziel ihrer Zen-Übung, dass sie das nur sehen kann, wenn ihr alter Fluss ausgetrocknet ist. Damit ist gemeint, wenn keine versteckten Erwartungen mehr da sind. Also Erwartung an Zen. Nicht nur an sonst, aber auch an Zen natürlich. Wenn sie ohne Vorstellung ist, wie Zen nun zu sein hat, dann zeigt sich das grundlose Wasser. Das grundlose Wasser des Zen. Die unergründliche Tiefe des Zen. Es geht immer weiter. Ob nun mit oder ohne Erleuchtung. Es geht immer tiefer, ohne Grund. Ohne Begründung und ohne Ziel. Ohne Absicht. Das ist ja gerade das Schwierige und auch reizvoll am Zen, dass wir uns mühen, wir setzen uns hier alle hin und es ist ein langer Tag heute, besonders nachmittags werdet ihr das merken, dass der Nachmittag doch ganz schön lang ist. Wir strengen uns an, ohne Absicht. Man muss sich ja erstmal aufraffen dazu, hierher zu kommen und sich hinzusetzen und meditieren. Und dann die Absicht, das Ziel loszulassen. Denn nur so können wir Erfahrungen machen. Und zwar nicht jetzt irgendwelche großen Selbsterfahrungen, sondern die Erfahrung des Grundlosen. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt vor dem Altar verbeuge, dann habe ich manchmal, als Lehrer jetzt, habe ich manchmal das Gefühl so, ja, ich kriege so einen richtigen Schub von den ganzen alten Zen-Meistern seit 1500 Jahren, die mir helfen, wenn ich hier den Vortrag halte vorher. Wenn ich aber mit der Vorstellung reingehe, dass ich jetzt gleich diesen Schub kriege, dann habe ich ihn nicht. Dann spüre ich ihn nicht, weil dann bin ich nicht offen dafür. Ich muss also, wenn ich hier reinkomme, muss ich offen dafür sein. Dann kriege ich die Energie, dann spüre ich die Energie. Wenn ich nicht die Vorstellung habe, dass sie gleich kommt, die Energie, dann ist sie nicht da. Dann kann ich sie nicht wahrnehmen, weil ich dann verstopft bin mit meinen Wahrnehmungsporen. Ja. Und die Zen-Übende, diese Zen-Schülerin, wir lassen jetzt mal den Mönch ganz beiseite, diese hat es aber noch nicht so ganz verstanden. Sie fragt dann nach, sie lässt nicht locker, sie sagt, wie kann man dieses Wasser, dieses grundlose Wasser trinken? Und sie erhält die Antwort, man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Das ist wieder so eine Zen-Absurdität, so eine komische Zen-Antwort, nicht? Also trinken ohne Hilfe des Mundes. Es ist aber ein gutes Bild, weil es eben schwierig ist, so Zen-Weisheiten einfach mit einem, wie so ein Regelwerk zu verfassen, wie so ein Gesetzeswerk, sondern deswegen wird oft diese blumige Sprache gewählt. Trinken ohne Hilfe des Mundes. Wasser trinken ohne Hilfe des Mundes, das ist ein Bild für eine Aktivität ohne Vorstellung. Es ist das Hören mit den Augen oder das Sehen mit den Ohren. Es bedeutet eben nur Wahrnehmung sein, nur einfach wahrnehmen. Und es kann auch nur einfach Aktivität sein. Also, was wir heute Nachmittag im SAMO üben können. Nur tun. Und zwar tun, zwar geplantes Tun, auch überlegen, dass man, wenn man staubsaugt, den Staubsauger nicht in die Badewanne steckt und Wasser anstellt. Also so nicht, aber wenn ich staubsauge, staubsauge ich. Und denke nicht darüber nach, was ich sonst tun könnte oder ob es nicht schöner wäre, jetzt Fenster zu putzen, sondern nur staubsaugen oder eben nur Fenster putzen. Also, nur da sein, das ist trinken und leben ohne Erwartung. Und das kann auch bedeuten, die Unlust am Zen wahrnehmen und das zu akzeptieren. Wir können diese Wahrnehmung, falls die vorhanden sein sollte mal, die Wahrnehmung der Unlust am Zen können wir auch als Übungsobjekt nehmen. Aber die Zen-Schülerin in diesem Beispiel, die versteht das nicht. Sie hört komplett mit Zen auf, das fantasiere ich jetzt mal, sie hört komplett mit Zen auf und fängt zum Beispiel mit tibetischem Buddhismus an. Nichts gegen tibetischen Buddhismus, ist nur ein Beispiel. Und nach anfänglicher Euphorie, die ist ganz begeistert, dieser Lama, der einen einmal tief in die Augen schaut, dann hat man das Gefühl, der schaut einem, der erkennt einen durch und durch. Und trotzdem nach einiger Zeit kommt die Ernüchterung und sie kommt zum gleichen Punkt und stellt die gleiche Frage, wie sie mir hier auch gefragt hat. Oder sie wechselt den Zen-Meister. Und der neue Zen-Meister, in unserem Beispiel ist das ja Joshu, der sagt dann auf ihre Schilderung hin, wenn man das Wasser nicht mit dem Mund trinken kann, kann man es auch nicht durch die Nase einatmen. Und das ist so typisch der geniale Joshu, wie er sie so mit einem Satz gleich zwei Antworten gibt. Die erste Antwort ist, es gibt keine Tricks und Nebenwege. Also ob mit der Nase oder Mund, ist egal was du machst, es gibt keinen Trick. Egal zu welchem Guru du gehst und egal welche spirituelle Praxis du übst, es geht immer um das Gleiche. Nämlich, und jetzt in demselben Satz die Antwort verpackt, die Antwort 2, du musst mit den Ohren sehen, mit den Augen hören, mit der Nase Wasser einatmen, eben ohne Vorstellung da sein. Das ist dann die zweite Antwort. In einem Satz verpackt. Aber die Zen-Schülerin ist immer noch nicht zufrieden und wiederholt die Frage mit diesem ausgetrockneten Fluss, weil sie einfach da nicht weiterkommt mit. Sie sagt, so lange übe ich schon Zen, dann muss ich doch zufriedener sein mit meinem Leben. Es muss sich doch irgendwie so eine tiefe Ausgeglichenheit ergeben. Ich habe doch schon Erlebnisse der Ichlosigkeit gehabt. Es muss doch, es war ganz toll, aber jetzt muss es doch irgendwie weitergehen. Jetzt bin ich so lustlos. Sag mir doch irgendwas Ermutigendes. Irgendwas, was mich auffordert und mich noch wieder Mut macht, dass ich weitermache. Und Joshua sagt dann, das Wasser wird bitter schmecken wie Chinin. Wie Chinin. Wieder dieses Typische von Joshua, dieses Abschneiden. Abschneiden von allen Vorstellungen. Abschneiden von Erwartungen. Keine Wundermedizin. Ich meine, Chinin ist heutzutage sowieso nicht mehr. Ich habe zwar neulich bei einer reisemedizinischen Fortbildung gelernt, dass es noch irgendwo in einer abgelegenen Situation nochmal einen Einsatz von Chinin geben könnte, aber Chinin ist natürlich out. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt keine Wundermedizin. Joshua sagt, löse dich von Vorstellungen, dass du irgendwas Tolles erfahren kannst, wenn du weiter senden übst. Das ist mein Rat. Und das können wir uns häufig klar machen. Immer wenn wir das Gefühl haben, wir leben hektisch und unachtsam dahin, dann sollten wir bewusst damit umgehen. Und bewusst uns sagen, ich bin jetzt hektisch. Ich kann das eventuell ändern, aber im Moment bin ich hektisch und unachtsam. Das ist auch Zen-Üben. Das Zen-Üben ist nicht das hektische und unachtsam sein, sondern das Zen-Üben ist, sich dessen gewahr zu sein. Und ohne Bewertung. Das ist der Trick. Zu sagen, aha, ich bin jetzt gerade mal so. Wird sich vielleicht noch ändern, im Nebensatz, ganz klein. Im Moment bin ich hektisch und unachtsam. Oh, jetzt ist es so. Gut. Und dann üben wir das eben, das wahrzunehmen, dass wir so sind. Und wenn wir das Zen-Leben schal und grau empfinden, dann sollten wir auch das bewusst leben, diese Schalheit. Sie darf sein. Wenn wir die Zen-Übung als nutzlos erleben, dann dürfen wir auch das empfinden. Es ist eben nutzlos. Und es gibt dabei eine gute Botschaft. Wenn ihr diese ganzen Gefühle mal gehabt haben solltet, also ich habe das alles schon mal durchgemacht, das merkt ihr vielleicht schon, es gibt eine gute Botschaft. Wenn wir einfach weitermachen mit der Zen-Übung, dann garantiere ich euch, diese Gefühle sind vergänglich. Bitteres und süßes Wasser wechseln sich ständig ab. Das gehört zum Leben dazu. Es geht eben darum, das Wasser des Lebens zu trinken, egal ob es süß oder bitter ist. Und nicht dagegen anzukämpfen. Darum geht es im Zen. Die Zen-Schülerin, die fragt aber weiter. Was geschieht dann, wenn wir weitermachen? Okay, das machen wir jetzt alles so, ich akzeptiere das alles so. Was passiert denn dann, wenn ich damit weitermache? Was geschieht dem, der dieses Wasser trinkt? Und Joshua in seiner kühlen Art, der sagt dann, der wird sein Leben verlieren. Klar, Joshua meint damit den großen Tod, den Verlust, in Anführungsstrichen, Verlust des Ichs. Also den vorübergehenden Verlust des Ichs. Dieses Erlebnis, es gibt einen Menno oder eine Susanne oder eine Margaret oder es gibt eine, die ist, heißt zwar so, die heißt Margaret Dagmar oder was ich. Aber sie kann im Moment für eine gewisse Zeit davon absehen, dass sie eine eigene Person ist, sondern sie ist einfach da in der Situation. Das ist der Situation, wo man sein, in Anführungsstriche, Leben verliert. Und das ist dann ganz toll, oder? Es ist eben auch nicht immer ganz toll. Es gibt berauschende Zeiten, es gibt aber auch tief empfundene schlechte Zeiten. Es gibt Ruhe, es gibt Gelassenheit und es gibt Schmerzen, Ärger, Wut, Krankheit und alles diese Dinge. Es gibt also kein Heilversprechen im Zen, sondern das Heilversprechen im Zen ist, wenn man Zen übt und das bewusst wahrnimmt, dass wir dann eine gewisse Gelassenheit dazu, da gibt es auch einen anderen Ausdruck für, aber bleiben wir mal bei dem Gelassenheit. Es gibt eine gewisse Gelassenheit dem Leben gegenüber, auch wenn man es, oder dann gerade weil man es lebt, wenn man da drin ist. Also das Wichtigste ist im Zen, dass wir uns immer wieder aufraffen und sagen, ich setze mich jetzt hin zur Meditation. Ich tue es. Ich tue es, um Wasser ohne den Mund zu trinken. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist es so, dann übe ich das morgen früh wieder. Ich setze mich hin, um mit den Ohren zu sehen und mit den Augen zu hören, ohne Vorstellung. Und wenn es dann wieder nicht klappt bei der Meditation, bei der nächsten Meditation, ist meine Absicht wieder, absichtslos zu sein. Immer wieder. Und es ändert sich etwas. Das garantiere ich auch. Es ändert. Und wo wir schon so viel von diesen Hals-, Nasen- und Ohren reden, also nicht Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, aber diese Sprache mit diesen ganzen Mündern und Ohren und Augen, das hat auch den Sinn, dass wir den Körper mitnehmen müssen bei unserer Meditation. Und wenn ich mich hinsetze, und das können wir jetzt auch gleich gemeinsam machen, das dauert nicht lange Zeit. Es geht also immer wieder, wenn ihr euch anfangt, euch hinzusetzen, nehmt eure Ohren, mit denen ihr sehen sollt, und nehmt eure Augen, mit denen ihr hören sollt, und nehmt euren Mund, mit dem ihr kein Wasser trinken sollt, und die Nase, mit der ihr Wasser einatmen sollt. Also nehmt die alle mit. Und jetzt das Erste ist immer, ich mache das wie so ein kleines Check-up. Ich fange mit den Füßen an. Füße, Knie, Schienbeine, Oberschenkel, Rücken, Gesäß, Schulter, Arme, Hände. Und dann nehme ich den Atem wahr, wie ein Bauch sich ausdehnt. Und ich zähle den Atem. Ich spüre, wie der Atem eingeht und ausgeht. Und dann zähle ich 1 bis 10. Also ich atme ein, ich atme aus. 1. Ich atme ein, ich bin mir bewusst, dass ich einatme, ich bin mir bewusst, dass ich ausatme, 2 und so weiter. Und wenn ich dann irgendwann in Gedanken verhaftet bin und merke, da ist irgendwas, hat mich abgelenkt, dann nehme ich wieder kurz, wie so ein kurzer Bodyscan, meine Füße, Unterschenkel, Knie, Gesäß, Rücken kurz wahr und fange wieder mit dem Atemzählen an. Immer diesen Körper mit einbeziehen. Nicht den Körper von sich trennen. Das ist keine Geistesaktion, das ist eine Aktion des gesamten Menschen. Und im Alltag, wenn man gerade an der Bushaltestelle steht, dann kann man sich auch einfach damit begnügen, dass man einfach dreimal tief ein- und ausatmet. Das sind immer die kleinen Momente. Eben habe ich es auch bei mir gemerkt. Das sind immer die kleinen Momente, wo man in dem Moment atmet man einfach nur. Dann hat man schon sein Ich-Leben verloren. Das ist gar nicht so fremd, so fern. Es gibt ganz viele kleine Momente, wo wir unser Leben kurz verlieren. Eben nicht dieses Kreisen um sich selber hat. Das kann an der Bushaltestelle sein. Das kann irgendwo sein. Und genau in dem Moment, wo wir mal kurz innehalten und uns nicht um uns selber kreisen. Genau dann können wir dieses grundlose Wasser auf einmal sehen. Und wir sollten erstmal und vielleicht auch für immer zufrieden sein mit diesen ganz kleinen Momenten, denn sie sind sehr viel wert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.